Armin P. Barth, Die Bändigung der Unendlichkeit. Oder Wie ich lernte, die Mathematik zu lieben. Entdeckungsreise in eine geheimnisvolle Wissenschaft.
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, seufzt Mephisto in Goethes erstem Faust.
Und wie es scheint, hat uns der Teufel alle geholt. Denn Freude an der abstrakten mathematischen Theorie empfinden nur die wenigsten. Den meisten von uns hingegen hat wohl das Schulfach die Euphorie ganz gründlich verdorben. Schlechte Noten und schnöde Zahlen? Gott bewahre! Dabei ist die Mathematik nicht nur eine äußerst nützliche, sondern auch eine wunderschöne Wissenschaft. Zudem wird unsere Alltagswelt von der Supermarktkasse bis zum Smartphone mehr denn je von der Mathematik bestimmt. Höchste Zeit, die Mathematik in einem neuen Licht zu betrachten. In diesen Blinks wirst du sehen, wie erfüllend es sein kann, Mathematik zu verstehen und dabei auf verblüffende Erkenntnisse zu stoßen. Blink Nummer 1. Die Mathematik ist nicht nur immens nützlich, sondern auch wunderschön. Bei den meisten Menschen rufen die Erinnerungen an das Schulfach Mathematik Grauen und Schrecken hervor. Waren die Rechenstäbchen anfangs noch zu bewerkstelligen, so verkündeten die Brüche, Wurzeln und Quadrate der Oberstufe schnell das Ende der Verständlichkeit. Und wenn die Schulzeit endlich überstanden war, gerieten Formeln und Ableitungen baldmöglichst in Vergessenheit. Die Mathematik hat ein schweres Schicksal. Den meisten ist sie verhasst, den wenigsten verständlich und an Bewunderung ist schon gar nicht zu denken. Leider. Denn die Mathematik ist in ihrem praktischen Nutzen und ihrer ästhetischen Schönheit ohnegleichen. In den folgenden Blinks schauen wir uns verschiedene Facetten der Mathematik an. Mithilfe von praktischen Anwendungen im Alltag bis hin zu kuriosen und teilweise paradoxen Phänomenen werden wir versuchen, die Denkweise der geheimnisvollen Wissenschaft nachzuvollziehen. Doch bevor wir in Algebra und Beweisführungen eintauchen, werfen wir zunächst einen Blick von außen auf das Fach. Was ist Mathematik eigentlich? Erstens ist die Mathematik gänzlich verschieden von den Naturwissenschaften. Sie experimentiert oder beobachtet nicht, sie ist die Wissenschaft des Beweisens. Allein der Mathematik ist es vorbehalten, die allgemeine Gültigkeit ihrer Aussagen nachzuweisen. Ist eine mathematische Aussage einmal bewiesen, bleibt sie, unabhängig von der Zeit, der Mode oder der Launen der Wissenschaft, für immer gültig, unveränderlich und unbestreitbar. Vor über 2000 Jahren bewies zum Beispiel der griechische Mathematiker Euklid, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Zahlen wie die 2, 7 oder 11, die nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilbar sind. An der Wahrheit von Euklids Behauptung hat sich seitdem nichts geändert. So ist das strenge Beweisen Teil der mathematischen Faszination. Zweitens sehen wir, dass die Mathematik nicht allein eine Wissenschaft, sondern auch eine formale, universelle Sprache ist. Als solche erlaubt sie es, naturwissenschaftliche oder technische Zusammenhänge in präziser, eindeutiger Form zu beschreiben. Wer die Sprache der Mathematik erlernt und beherrscht, kann die Bedeutung ihrer Ausdrücke und Sätze in aller Klarheit erkennen. Drittens ermöglicht die Sprache der Mathematik das Ausführen von Berechnungen. Wir können sie bedienen wie ein Werkzeug zur Bewältigung täglicher praktischer Herausforderungen, etwa der Verschlüsselung von Daten oder der Berechnung der Flugbahn eines Wettersatelliten oder dem kürzesten Weg von Bagdad nach Budapest. Das macht die Mathematik ungeheuer nützlich. Und viertens schließlich ist die Mathematik von außerordentlicher Schönheit. In der Geometrie kann sie ästhetische visuelle Formen erzeugen und im abstrakten Algebra können wir die Eleganz und Raffinesse ihrer Ideen erkennen. So ist die Mathematik eine Kunst. Die Kunst, Probleme zu lösen. Blink Nummer 2. Die Zahlen teilen sich einen Wohnort. Die Zahlengerade. Chemiker widmen sich den Elementen, Physiker den Teilchen und Mathematiker versuchen, die Zahlen zu ergründen. Und das aus gutem Grund. Zahlen sind enorm praktisch. Mit ihnen können wir Dinge voneinander unterscheiden, sei es das Einrad vom Dreirad oder das 5 Minuten vom 4-Minuten-Frühstücksei. Wissenschaftler vermuten, dass unsere Vorfahren bereits vor 20.000, vielleicht sogar 30.000 Jahren mit dem Zählen begannen. Dabei sind Zahlen ein abstraktes Konzept. Wir können zum Beispiel nicht alle Zahlen aufzählen, weil es unendlich viele von ihnen gibt. Um die Idee der Zahlen besser zu verstehen, stellen wir uns zunächst eine lange Straße vor, auf der die Zahlen angesiedelt sind. Die Zahlengerade. Dort residieren zunächst die natürlichen Zahlen. Dies sind die Zahlen, mit denen wir zählen, also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die Null zählte bei den antiken Griechen nicht zum erlesenen Club der natürlichen Zahlen. Erst im 3. oder 4. Jahrhundert wurde sie in Indien den natürlichen Zahlen zugeordnet. In unserer Straße, der Zahlengeraden, ist das Haus der Null heute eine zentrale Adresse. Wenn wir von der Null aus nach rechts gehen, wohnt immer ein Nachbarhaus weiter die nächstgrößere natürliche Zahl. Mit den natürlichen Zahlen allein ließen sich viele Dinge nicht berechnen. Wenn wir zum Beispiel einen finanziellen Verlust in eine Rechnung aufnehmen wollen, benötigen wir auch die negativen natürlichen Zahlen. Zusammen mit den positiven natürlichen Zahlen bilden sie die ganzen Zahlen. Doch zwischen den Anwesen der ganzen Zahlen siedeln noch weitere Straßenbewohner. So auch die rationalen Zahlen, die Bruchteile von ganzen Zahlen bilden. Beispiele sind ein Halb oder ein Drittel, 28 Fünftel oder minus 218 333stel. Aber auch 7 Eintel gleich 7 oder 14 Halbe gleich 7 gehören dazu. Die rationalen Zahlen enthalten somit die ganzen Zahlen. Anders als die ganzen Zahlen wissen die rationalen Zahlen allerdings nicht so recht, wer eigentlich ihre Nachbarn sind. Denn ganz gleich, wie nahe eine Zahl in ihrer Umgebung wohnt, es gibt immer unendlich viele andere Zahlen, die noch näher wohnen. Mathematiker sagen daher, die rationalen Zahlen liegen dicht auf der Zahlengerade. Weiterhin gibt es für jede rationale Zahl eine eindeutige Dezimalbruchdarstellung. Ein Halb ist 0,5 und ein Drittel entspricht 0,333 und so weiter. Dezimalbrüche enden entweder mit einer bestimmten Zahl, wie bei der 0,5, oder sind periodisch. Dies bedeutet, eine bestimmte Zahl wiederholt sich unendlich oft, wie es etwa bei der 0,333 und so weiter der Fall ist. Wenn eine Zahl diese Bedingungen ebenfalls nicht erfüllt, also weder ein Ende hat noch periodisch ist, handelt es sich um eine irrationale Zahl. Zusammen mit den rationalen Zahlen vollenden die irrationalen Zahlen die Nachbarschaft auf der Zahlengerade zu den reellen Zahlen. Auch sie liegen dicht. Alte irrationale Bekannte sind die Kreiszahl Pi oder die Quadratwurzel aus 2. Blink Nummer 3. Die Unendlichkeit ist ein Kabinett der Kuriositäten. Wie viel ist unendlich? Und wie viel ist unendlich plus 1? Die Unendlichkeit fasziniert uns Menschen seit jeher und übersteigt dabei oft unseren Verstand. Auch in der Mathematik sorgt sie für allerlei Kuriositäten. Nehmen wir die natürlichen Zahlen. Von denen gibt es bekanntlich unendlich viele. Wenn wir nun aber zu den unendlich vielen natürlichen Zahlen alle negativen ganzen Zahlen hinzuzählen, haben wir weiterhin nur unendlich viele. Also gleich viele Zahlen. Das scheint kurios. Ebenso können wir von den natürlichen Zahlen alle unendlich vielen Ungeraden weglassen und haben noch immer unendlich viele gerade Zahlen. Auch das ist erstaunlich. Wie sollen wir also mit unendlichen Mengen umgehen? Der deutsche Mathematiker Georg Cantor hatte dazu im 19. Jahrhundert eine schlaue Idee. Anstatt die Elemente einer Menge zu zählen, sollten wir die Mengen vergleichen. Liegt vor uns ein Haufen roter und blauer Buntstifte, können wir die Menge der blauen und roten Stifte vergleichen, indem wir jedem blauen Buntstift genau einen roten zuordnen. Geht unsere Zuordnung auf, so sind beide Mengen gleich groß. Mathematiker sagen dann, sie haben die gleiche Mächtigkeit. Diese Idee können wir auf unendliche Mengen übertragen. Dann erkennen wir, dass zum Beispiel die Menge aller natürlichen Zahlen die gleiche Mächtigkeit hat wie die Menge aller geraden natürlichen Zahlen. Warum? Weil wir jeder natürlichen Zahl n genau eine gerade natürliche Zahl zuordnen können, nämlich 2n. Mengen, die gleiche Mächtigkeit haben wie die natürlichen Zahlen, genießen unter Mathematikern sogar einen speziellen Ruf. Sie heißen abzählbar unendlich. Damit gelangen wir zu einer nächsten Kuriosität, dem Paradox von Hilberts Hotel. Das Hilbert Grand war einst ein Gedankenexperiment des deutschen Mathematikers David Hilbert, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebte und sich intensiv mit dem Unendlichkeitsbegriff in der Mathematik beschäftigte. Bei seiner Eröffnung verkündete das Hilbert-Hotel vollmundig, es könne immer einem neu eintreffenden Gast ein Zimmer anbieten. Diese stolze Behauptung begründet es mit seiner ungewöhnlichen Architektur. Zwar gäbe es nur Einzelzimmer, von diesen jedoch abzählbar unendlich viele. Die Zahl der Zimmer fügt sich ausgezeichnet, denn schon trifft die erste Reisegruppe der Reisegesellschaft Infinity Travel ein, die mit abzählbar unendlich vielen Gästen daherkommt. Alle beziehen sie ihre Zimmer, sodass das Hotel voll ausgebucht zu sein scheint. Allerdings wurde der Fahrer vergessen. Findet auch er ein Zimmer? Ja, selbstverständlich. Der Hotelier bittet einfach jeden Gast der Zimmernummer N in das nächste Zimmer der Nummer N plus 1 zu ziehen. So wird das erste Zimmer für den Fahrer frei. Selbst eine Reisegruppe aller rationalen Zahlen fände so Platz im Hilbert Grand. Blink Nummer 4. Auch die Unendlichkeit im Kleinen ist voller Besonderheiten. Das Hilbert Grand des vorherigen Blinks ist ohne Frage das Lieblingshotel von Mathematikerinnen und Mathematikern. Ihre Lieblingskneipe, die Bar No Limit, befindet sich direkt ums Eck. Dort also gehen die Zahlenzauberer abends einen Heben. Wollen wir doch einmal sehen, wie viel Bier sie für ihr Vergnügen benötigen. Nun ist die mathematische Spezies keineswegs für ihre Trinkfestigkeit bekannt. Doch ihre Genügsamkeit ist geradezu erstaunlich. Denn in der Bar No Limit geben sich zuweilen selbst unendlich viele trinkende Mathematiker mit nur endlich viel Bier zufrieden. Und ist das nicht höchst sonderlich? Wenn doch unendlich viele durstige Mäuler zumindest kurz am Bierkrug nippen, braucht es nicht auch unendlich viel Bier? Nicht unbedingt. Nehmen wir an, abzählbar unendlich viele Gäste betreten die Bar No Limit und bestellen brav hintereinander am Tresen. Der erste Gast bestellt ein Bier, der zweite ein halbes Bier, der dritte ein Viertel Bier, der vierte ein Achtel Bier und so weiter. Jeder Gast bestellt die Hälfte seines Vorgängers. Die Wirtin überschlägt die benötigte Menge an Bier kurz im Kopf, trabt in den Keller und holt zwei Bierflaschen herauf. Die reichen genau. Aber woher weiß die Wirtin das? Mathematisch ausgedrückt handelt es sich hier um eine unendliche Summe der Form 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus und so weiter. Die Summe der ersten beiden Summanden ergibt 1,5 und ist genau 0,5 von der 2 entfernt. Addieren wir dazu die dritte Bestellung, so verringert sich der Abstand zu 0,25 und mit der vierten Bestellung ist es 0,125. Wir nähern uns also der 2, ohne sie je zu erreichen. Mathematiker sagen daher, die Summe habe einen endlichen Grenzwert. Haben entsprechend alle unendlichen Summen, bei denen immer kleiner werdende Zahlen aufaddiert werden, einen endlichen Grenzwert? Nein, so einfach ist es nicht. Die Unendlichkeit im Kleinen stellt uns vor schwierige Fragen. Denn in der Tat gibt es durchaus trinkfeste Mathematiker. Diejenigen zum Beispiel, die erst ein Bier, dann ein halbes Bier, dann ein Drittel, dann ein Viertel und so weiter bestellen. Obwohl in dieser unendlichen Summe 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 plus und so weiter die einzelnen Summanden immer kleiner und sogar beliebig klein werden, hat die Summe keinen endlichen Grenzwert. Hier braucht es unendlich viel Bier. Leider lässt sich bei vielen unendlichen Summen nicht sofort erkennen, ob sie einen endlichen Grenzwert haben oder unendlich wachsen. Die Mathematiker kennen zwar allerhand Kriterien, diese Frage zu entscheiden, doch oft ist es alles andere als einfach. Blink Nummer 5. Mathematik ist die Kunst, clevere Lösungen zu finden. Jede Wissenschaft kennt ihre Legenden. So ist es auch in der Mathematik. Eine solche Legende erzählt die Geschichte des jungen Carl Friedrich Gauss, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte und noch heute als Fürst der Mathematiker gerühmt wird. Der kleine Genius langweilte sich natürlich schrecklich während seiner Schulstunden. Um ihn zumindest etwas zu beschäftigen, dachte sich sein Mathematiklehrer eine Aufgabe aus. Er solle die Zahlen von 1 bis 100 addieren. So wollte er den Neunjährigen ruhig stellen. Doch der Lehrer hatte die Rechnung ohne seinen Schüler gemacht. Gauss nahm die Aufgabe als Gelegenheit zu zeigen, was in der Mathematik steckt. nicht bloß stumpfes Zählen, sondern cleveres Rechnen. Selbstverständlich hatte der kleine Gauß die Aufgabe in Windeseile gelöst. Nach kurzem Überlegen schrieb er die Zahl 5050 auf die Schiefertafel. Das war korrekt. Nur, wie kam er so schnell darauf? Gauß addierte nicht einfach die Zahlen in Reihenfolge hintereinander auf. Stattdessen stellte er sie sich in zwei Reihen vor. Einmal von vorne nach hinten und darunter von hinten nach vorne. Wenn er nun die übereinander stehenden Zahlen addierte, also 1 plus 100, 2 plus 99, 3 plus 98 und so fort, ergab dies stets die Zahl 101. Jetzt lag die Lösung auf der Hand. Wenn er 100 Zahlen addieren sollte, waren das 100 mal 101, gleich 10.100. Dieses Ergebnis musste er nur noch halbieren, denn er hatte die Zahlenreihe ja zweimal verwendet. Die Summe der ersten 100 Zahlen war somit 5050. Natürlich war Gauß' Rechnung clever, aber sie offenbarte noch viel mehr. Sie zeigte uns ein tiefes Verständnis für die inneren Zusammenhänge des Problems und sollte uns als Vorzeigebeispiel für die Denkweise echter Mathematiker dienen. Gauß hatte nicht nur schnell die richtige Lösung gefunden, er hatte damit auch einen Lösungsweg gefunden, um eine Summe s der ersten n beliebigen Zahlen zu berechnen. Schreiben wir nämlich s gleich 1 plus 2 plus 3 plus und so weiter plus n und darunter s gleich n plus und so weiter plus 3 plus 2 plus 1, so ergeben die übereinander stehenden Zahlen stets n plus 1. Wir addieren diese Summe n mal und teilen sie am Ende durch 2. So ergibt sich eine allgemeine Formel. S gleich 1/2 mal n mal, Klammer auf, n plus 1, Klammer zu. Damit haben wir eine Formel hergeleitet. Chapeau! Doch es wird noch schöner. In ähnlicher Weise können wir die Summe der ersten n geraden oder ungeraden Zahlen und mit ein paar Tricks die Summe der ersten n Quadratzahlen berechnen. Blink Nummer 6. Die Mathematik bestimmt unseren Alltag. Zugegeben, ein fiktives Hotel, die kruden Trinkgewohnheiten der Mathematikerinnen und Mathematiker, unendliche Mengen und Summen, nichts von alledem klingt nach Dingen, die unseren Alltag bewegen. Was also nützt uns die Mathematik ganz praktisch? Womöglich bestimmt die Mathematik deinen Alltag weit mehr, als du annimmst. Nur nimmst du sie in deinem Leben kaum wahr, denn sie ist so gut hinter den Kulissen versteckt, dass du sie selten siehst. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir beginnen mit unserem Wochenendeinkauf, den wir nach erfolgreichem Abhaken der Einkaufsliste auf das Band der Supermarktkasse legen. Jeder Artikel unseres Warenkorbs wird an der Kasse gescannt. Es piept kurz und schwupp weiß das Kassensystem genau, welche Ware wir kaufen wollen. Wie funktioniert das? Möglich macht den reibungslosen Einkauf die 13-stellige GTIN, die Global Trade Identification Number. Jedes Produkt weltweit trägt eine solche Nummer und kann durch sie eindeutig identifiziert werden. Dabei kodiert die erste Ziffer das Herstellungsland, die zweite den Hersteller und mit den darauffolgenden Ziffern wird die Ware kodiert. Die 13. Ziffer dient als Prüfziffer. Sie ergibt sich aus einer leichten Rechenoperation mit den vorigen 12 Ziffern. Wird nun an der Kasse eine GTIN falsch eingelesen und zum Beispiel eine Ziffer mit einer anderen vertauscht, entlarvt die Prüfziffer sofort diesen Fehler und erlaubt eine Korrektur. So stellt die simple Mathematik sicher, dass wir nicht für den teuren Camembert bezahlen, wenn wir doch den billigen Brie eingepackt haben. Ein anderes Alltagsbeispiel angewandter Mathematik ist der Wetterbericht. Woher weiß der Wettermann im Fernsehen eigentlich, wann auf dem Weg zum Supermarkt die Sonne scheint? Wettervorhersagen basieren auf einer wahren Flut von Daten. Meteorologen haben dazu die Erdkugel mit einem virtuellen Gitter aus Dreiecken überzogen. Und in jedem dieser Dreiecke befinden sich Messstationen, Bojen, Schiffe und Flugzeuge, die über den Ist-Zustand des Wetters berichten. Mithilfe eines gigantischen Gleichungssystems lässt sich dieser Ist-Zustand in die Zukunft weiterrechnen. Die Mathematik sorgt also dafür, dass wir nicht im Regen stehen. Ein weiteres Beispiel alltäglicher, überaus nützlicher Mathematik sind Navigationsgeräte. Auf dem Weg zum Einkauf wollen wir nicht nur trocken bleiben, sondern auch auf dem möglichst schnellsten Weg am Ziel ankommen. Dafür löst unser Navigationsgerät ein sogenanntes P2P-Problem oder Point-to-Point-Problem. In einem Gitter aus miteinander verbundenen Punkten und Strecken findet es algorithmisch den kürzesten Weg. Wir begegnen der Mathematik also täglich und oft ohne es zu wissen. Link Nummer 7. Algebra ist das Lösen von Gleichungen und Drehen von Matratzen. Im Supermarkt, beim Wetterbericht oder bei der Routenplanung. Die angewandte Mathematik bringt immensen Nutzen im Alltag. Das haben wir im letzten Blink gesehen. Doch die Krone der Schöpfung ist die reine Mathematik. Besuchen wir nun einen der ältesten und schönsten Tempel der mathematischen Theorie, die Algebra. Die klassische Algebra widmet sich dem Lösen von Gleichungen. In ihrer einfachsten Form begegnen uns algebraische Gleichungen dabei als lineare Gleichungen. Zum Beispiel als 27 minus 5x gleich 3x plus 3. Die mögen auf den ersten Blick mitunter mühselig aussehen, sind mit etwas Umstellen aber schnell gelöst. Interessanter sind schon die quadratischen Gleichungen, in denen die unbekannte x in der zweiten Potenz auftaucht. Zum Beispiel in der Gleichung x zum Quadrat plus 6x gleich 11,25. Auch diese sind für gewöhnlich mit etwas Trickserei fix geknackt. Wieder etwas umstellen, Wurzel ziehen und fertig. Schwierig wird es erst mit den kubischen Gleichungen, mit der Potenz x hoch 3. Es sollte bis ins 16. Jahrhundert dauern, bis der italienische Mathematiker Niccolò Tartaglia hierfür eine geschlossene Lösung fand, also einen Weg, um jede beliebige kubische Gleichung zu lösen. Kurz darauf entwickelten Mathematiker auch eine geschlossene Lösung für quartische Gleichungen, mit der Potenz x hoch 4. Eine geschlossene Lösung für Gleichungen mit der fünften Potenz aber wollte sich nicht finden lassen. Lediglich einzelne Gleichungen vom Grad 5 ließen sich entwirren. Es konnte auch nicht anders sein, denn für Gleichungen fünften und höheren Grades, das wurde bald bewiesen, gibt es keine allgemeine Lösung. In ihrer Aufgabe, Gleichungen zu lösen, musste die Algebra nun neue Wege gehen. Und so kam das Drehen von Matratzen ins Spiel. Stellen wir uns also eine gewöhnliche Matratze vor. Die können wir auf verschiedene Weise so drehen oder kippen, dass sie genau wieder in den Bettkasten passt. Entweder drehen wir sie entlang ihrer vertikalen oder horizontalen Achse, oder wir rotieren sie um 180 Grad um ihren Mittelpunkt. Oder wir tun einfach nichts. Diese vier Operationen geben ein Beispiel für eine algebraische Struktur, die Mathematiker Gruppe nennen. Gruppen beschreiben geometrische Symmetrien und in unserem Beispiel, welche Verknüpfung verschiedener Drehungen und Rotationen die Matratze in ihrem Bettkasten lässt. Warum aber interessiert uns das? Tja, der große Clou hier ist, wir können jeder beliebigen algebraischen Gleichung eine Gruppe zuordnen, der wir ansehen können, ob sie lösbar ist. Zu dieser Einsicht kam das blutjunge französische Genie Évariste Galois zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Wie leider so oft in der Mathematik sind die Details kompliziert. Galois' Matratzenmathematik aber ist heute das Fundament der Algebra. Blink Nummer 8. Die Mathematik findet ihre Wahrheiten durch Beweise und stützt sich doch auf Glaubenssätze. Die Mathematik ist die Kunst des Beweisens. Und Beweise können so schön sein wie die Verse Vergils oder der Pinselstrich Picassos. Dabei leuchtet mathematische Schönheit nicht in Farben oder ertönt in Reimen, sondern strahlt durch Wahrheit. Auch Rechtsmediziner oder Theologen meinen oft, Beweise für einen bestimmten Tathergang oder einen Glaubenssatz zu finden. Was ist es dann, das den mathematischen Beweis im Vergleich zu anderen Disziplinen so einzigartig macht? Um das Prinzip des Beweises wirklich zu verstehen, sollten wir ein Beispiel betrachten. Nehmen wir also an, wir wollten zum Beispiel den Satz des Thales beweisen. Ein in einen Kreis eingeschriebenes Dreieck, dessen Grundlinie durch den Kreismittelpunkt verläuft, ist stets rechtwinklig. Für einen vollständigen Beweis reicht dieser Blink leider nicht aus. Viel wichtiger jedoch ist, zu überlegen, welche Hilfsmittel wir für unser Vorhaben heranziehen würden.
Wir könnten uns daran erinnern, dass in einem Dreieck mit zwei gleich langen Seiten auch zwei Winkel übereinstimmen müssen. Oder wir könnten darauf zurückgreifen, dass die Winkelsumme eines Dreiecks 180 Grad beträgt. Auch die Definition eines rechten Winkels wäre hilfreich. All diese Überlegungen zeigen uns, ein mathematischer Beweis verwendet lediglich Definitionen oder bereits bewiesene Aussagen, über die Einigkeit besteht. Er verknüpft ausschließlich wahre Aussagen und führt so zu neuen, unumstößlich wahren Aussagen. Einen kleinen Haken gibt es dennoch. Denn wenn jeder mathematische Beweis allein auf Definitionen und alten, bereits bekannten Wahrheiten beruht, welche sind dann die ersten Wahrheiten? Wo beginnen wir? Die Antwort ist im Glauben. Irgendetwas müssen wir als wahr voraussetzen, ohne Beweis. So basiert auch die Mathematik zuletzt auf Glaubenssätzen. Das Kommutativgesetz der reellen Zahlen zum Beispiel, dass a plus b gleich b plus a oder a mal b gleich b mal a, ist ein solcher Glaubenssatz. Ein anderer ist, dass alle rechten Winkel gleich sind. Mathematiker nennen solche ersten unbeweisbaren, aber plausiblen Glaubenssätze Axiome. Sie sind das Fundament der Mathematik. Und auf diesem Fundament stehen die hohen Türme, Tempel und Kathedralen der mathematischen Wahrheit. Blink Nummer 9. Kleine mathematische Beweise kann jeder führen. Wir bleiben beim Beweisen. Jetzt, da wir wissen, was ein Beweis ist und alles Handwerk parat haben, wollen wir auch ein paar Beweise führen. Nur Mut! Wir fangen ganz leicht an und werden uns zu großen Taten steigern. Beginnen wir mit einer Aussage über die natürlichen Zahlen, dass nämlich die Summe zweier gerader Zahlen wieder gerade ist. Das scheint zu stimmen. 4 plus 16 gleich 20 und 78 plus 144 gleich 192 und 100 plus 1000 gleich 1100. All diese Additionen ergeben gerade Zahlen. Uns würden sicher noch viele Beispiele einfallen, doch Beispiele sind kein Beweis. Wagen wir daher einen allgemeinen Weg. Wir nehmen zwei beliebige gerade natürliche Zahlen und bezeichnen sie mit x und y. Nun wollen wir zeigen, dass x plus y eine gerade natürliche Zahl ist. Da x und y gerade sind, können wir sie als x gleich 2 mal p und y gleich 2 mal q schreiben, wobei p und q natürliche Zahlen sind. Schließlich ist jede gerade Zahl laut Definition durch 2 teilbar. Addieren wir nun die Zahlen x und y, so erhalten wir x plus y gleich 2 mal p plus 2 mal q gleich 2 mal, Klammer auf, p plus q, Klammer zu. Dies bedeutet, dass es eine natürliche Zahl r geben muss. Für die gilt 2 mal r gleich 2 mal, Klammer auf, p plus q, Klammer zu. Somit ist x plus y gleich 2 mal r. Und wir sind fertig. Soweit, so leicht. Dies war die Pflicht, jetzt folgt die Kür. Wagen wir uns an einen klassischen, schönen Beweis. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Zur Erinnerung, Primzahlen sind solche natürlichen Zahlen größer als 1, die nur durch 1 und sich selbst ohne Rest teilbar sind. Also 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter. Wir führen den Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. 2, 3, 5 und so weiter bis p, wobei p die größte Primzahl ist. Im nächsten Schritt formen wir die Zahl n als Produkt aller Primzahlen plus 1. N gleich, Klammer auf, 2 mal 3 mal 5 mal und so weiter, mal p, Klammer zu, plus 1. Da n größer ist als p, kann n laut unserer Annahme keine Primzahl sein. Sie muss deshalb durch eine Primzahl restlos teilbar sein. Denn jede natürliche Zahl, die nicht prim ist, kann als Multiplikation von Primzahlen geschrieben werden. Für n aber ist das unmöglich. Teilen wir n durch eine unserer Primzahlen, bleibt immer der Rest 1. Entweder also muss n doch eine Primzahl sein, was ein klarer Widerspruch wäre, oder n ist keine Primzahl und wird nur von Primzahlen geteilt, die größer sind als p. Auch das wäre ein Widerspruch zu unserer Annahme, dass es nur endlich viele Primzahlen gibt. Sie ist daher falsch und ihr Gegenteil ist wahr.
Puh, fertig. Zeit, sich für diesen großen Beweis zu beglückwünschen. Blink Nummer 10. Die Mathematik kann nicht alles beweisen. Manche mathematischen Aussagen sind unentscheidbar. Hoch in den Himmel haben wir die Mathematik bisher gelobt. Ewig glänzende Wahrheiten bringe sie ans Licht, denn ihre Wahrheiten würden durch einen Beweis unsterblich. Doch kann die Mathematik alles beweisen? Der österreichische Mathematiker Kurt Gödel war der Unheilsbringer, um den es in diesem Blink gehen soll. Denn im Jahr 1931 löste Gödel ein wahres mathematisches Erdbeben aus, das das bis dahin so feste Gebäude der Mathematik wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen ließ. Gemeint ist Gödels Unvollständigkeitssatz. Doch beginnen wir von vorn. Alles begann mit dem berühmten deutschen Mathematiker David Hilbert, dem wir bereits in der Lobby des Hilbert Grand begegnet sind. Dieser erhoffte sich zweierlei, dass seine Wissenschaft widerspruchsfrei und vollständig sei. Zum einen hoffte Hilbert, dass es in den wichtigsten mathematischen Theorien unmöglich sei, eine Aussage A und gleichzeitig ihre Gegenaussage, nicht A, einwandfrei zu beweisen. Das wäre selbstverständlich fatal. Und in diesem Sinn sollte die Mathematik widerspruchsfrei sein. Zum anderen hoffte Hilbert, dass jede in einer mathematischen Theorie formulierbare Aussage entweder als wahr oder als nicht wahr bewiesen werden könne. In diesem Sinne sollte die Mathematik vollständig sein. Denn wenn die Wahrheit oder Falschheit einer bestimmten Aussage prinzipiell nicht beweisbar, somit unentscheidbar wäre, verbliebe sie in einem merkwürdigen Schwebezustand zwischen wahr und falsch. Das wäre ebenfalls fatal. Der Mathematiker Gödel zerstörte Hilberts Hoffnungen. Er erbrachte einen Beweis dafür, dass die Zahlentheorie unvollständig ist, es also prinzipiell unentscheidbare Aussagen in der Zahlentheorie geben muss. Gödels Beweis traf die Mathematikergemeinschaft so unerwartet wie schwer. Niemand hatte so etwas erwartet. Leider können wir den Beweis hier nicht wiedergeben, doch wollen wir zumindest die Grundidee kurz erklären. Mithilfe eines überaus raffinierten Übersetzungsprozesses nämlich schaffte es Gödel, den alltagssprachlichen Satz »Diese Aussage ist unentscheidbar« in der Sprache der Mathematik zu formulieren. So schuf er eine paradoxe Aussage in der Zahlentheorie, die nicht beweisbar ist. Die Zahlentheorie ist daher unvollständig. Zudem zeigte Gödel, dass sofern die Zahlentheorie widerspruchsfrei ist, auch diese Aussage nicht mit den Mitteln der Zahlentheorie selbst bewiesen werden kann. Heute steht die Mathematik wieder auf festem Fundament. Sie hat sich mit ihrem Schönheitsfleck der Unvollständigkeit arrangiert und tut ansonsten das, was sie immer schon getan hat: Probleme lösen. Das waren unsere Blinks zu Die Bändigung der Unendlichkeit oder Wie ich lernte, die Mathematik zu lieben. Von Armin P. Barth. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Mathematik nicht nur nützlich, sondern auch voller Schönheit ist. Um sie zu erleben, bedarf es keines Genies. Die Wunder und Geschichten der Mathematik sind für alle Menschen greifbar. Wenn wir uns ihnen widmen, erkennen wir, dass in mathematischen Beweisen eine große Eleganz und Kunstfertigkeit liegt.